Also die Haftara ist aus dem Buch Jesaja, und zwar beim Anfang des 6. Kapitels. Wir werden dann feststellen, dass es eine aschkenasische und eine sephardische Version gibt. Diese Spiele kennen wir schon. Und Überraschung, Überraschung, die aschkenasische Version ist die längere. Das kennen wir auch schon. Wenn wir immer gesagt haben, die Haftara soll ja irgendwie zur Parasha passen, logischerweise, dann überlegen wir mal ganz kurz, Parashat Yitro hat natürlich viele Themen, wie jede Parasha, aber Parashat Yitro hat ein ganz großes Thema. Was ist das Highlight in Parashat Yitro? Es ist natürlich Matan Torah. Also werden wir vielleicht irgendwie erwarten, dass das vielleicht einen gewissen Bezug hat. Ich habe auch manchmal gesagt, dass wir ganz gerne haben, wenn in der Parasha, wenn die Haftara zu, nicht nur zu irgendeinem Stelle in der Parasha passt, sondern vielleicht auch gerade ein bisschen zum Schluss von der Parasha passt. Es ist so, dass wir beim Schluss von der Parasha auch etwas haben, was in die Richtung geht, in die wir heute noch wollen. Nämlich, dass Hashem dem Moshe sagt, ihr habt gesehen, wie ich die Bnei Israel, er soll den Bnei Israel sagen, die Bnei Israel haben gesehen, wie Hashem gesprochen hat vom Himmel. Und ihr sollt jetzt also keine irgendwelche blödsinnigen Gottheiten aus Silber und Gold zusammenbasteln, sondern ihr sollt einen Altar machen von Erde. Und das heißt auch einen Altar, der gewissen Regeln folgt und nur so ist von Erde. Und auf dem sollt ihr die Korbanot bringen. Und diese Steine von dem Altar dürfen nicht behauen sein. Das ist das, was wir am Schluss der Parasha haben, wo es also auch irgendwie darum geht, wie Am Israel jetzt seine Beziehung zu Hashem gestaltet. Wie man richtig einen Gottesdienst macht, wie man richtig den Altar baut. Mhm. Das behalten wir ein bisschen im Hinterkopf, wenn wir uns die Haftara anschauen. Die Haftara ist also, fängt an mit dem 6. Kapitel des Propheten Jesaja. Und dieser Text gilt als der chronologische Anfang des Propheten Jesaja. Wir hatten praktischerweise gerade einen Schiur, wo die Frage der Chronologie ausführlich besprochen wurde. Also, es ist nett.
Auch für Nevi'im, das Ende.
Nevi'im ist es oft noch viel ärger, dass man sich fragt, wie sind da die Reihenfolgen zu verstehen, zu entwirren? Gibt es da überhaupt eine Reihenfolge? Fragt man sich bei manchen Büchern auf den ersten Blick sehr gut. Und es ist eine allgemeine akzeptierte Annahme, dass hier chronologisch der Anfang der Karriere von Jesaja als Prophet beschrieben wird, weil das eigentlich aus dem Text relativ klar auch erkennbar ist. Und wir können, wenn wir uns jetzt das ganze Buch Jesaja hernehmen würden, aber wir haben jetzt nicht 100 Stunden angesetzt, dann könnten wir uns jetzt fragen, was die ersten Kapitel hier offensichtlich als eine Art von Einleitung wollen, dass die ersten 5 Kapitel von Jesaja vielleicht einmal so Highlights präsentieren, worum es in dem Buch Jesaja überhaupt geht und die wichtigsten Punkte darlegen. Und hier kommen wir dann an der Stelle an, wo es chronologisch losgegangen ist. Das ist an sich kein Problem. Das Ganze beginnt Bishnat Mot HaMelech Uziyahu im Jahr des Todes des Königs Uziyahu. Va'ere'et Hashem Yoshev al Kisiram Venisa. Und Jesaja hat gesehen, er berichtet, wie er gesehen hat, Hashem sitzend auf einem Kisir, auf einem Thron, hoch und erhaben. Und die Stützen dieses Thrones, die sind auf dem Hechal, auf dem Tempel. Hechal heißt Palast, aber hier ist, nehmen wir an, dass das der Tempel ist. Und Sraphim Omdim, Sraphim ist irgendeine Art von Engel. Sraphim Omdim Mima'al Lo, da stehen jetzt Engel drüber herum. Die haben 6 Flügel. Jeder von denen hat 6 Flügel. Und das ist irgendwie ganz praktisch mit den 6 Flügeln. Mit 2 bedecken sie ihr Gesicht, mit 2 bedecken sie ihre Füße und mit 2 können sie fliegen. Dass Flügel zum Fliegen da sind, haben wir die ganze Zeit schon erwartet. Dass Flügel auch zum Anziehen da sind, das können nur Engel. Wir sehen schon, wir sind in einem Text, wo wir die Hälfte, was heißt die Hälfte, wo wir sehr vieles, wahrscheinlich mehr als die Hälfte, gar nicht verstehen. Und jetzt kommen wir auf einmal an eine Textstelle, die wir alle gut kennen. Vekarase elze ve'amar, kadosh kadosh kadosh, Hashem Tzevaot, melochol ha'aretz kevodo. Das kennen wir alle aus der Kedusha. Das ist der berühmte Text, der die Basis für die Kedusha ist. Dreimal Kadosh ist Hashem. Das rufen diese Engel aus. Und sie sagen, er ist Hashem Zerot, der Herr der Heerscharen. Und er ist derjenige, der ist Melochol Haaretz Kevodo, der erfüllt die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit. Den Satz werden wir uns natürlich noch ein bisschen genauer anschauen. Aber schauen wir erst einmal das, den ganzen Zusammenhang an. Bewegen sich die Tore von der Stimme, die da ruft. Und das Haus, das ist der Tempel wahrscheinlich wieder, ist erfüllt von Rauch. Jetzt haben wir schon ein bisschen so eine Atmosphäre wie Matan Torah am Hasinai. Da zittert auch der Berg und raucht. Also das kann man durchaus parallel sehen. Hier zittert offensichtlich auch das ganze Gebäude. Und der Rauch erinnert wohl an den Rauch am Berg Sinai. Und jetzt sagt der Jesaja, oi. Er sagt uns wörtlich oi, das war keine Übersetzung. Oili, jetzt wisst ihr, dass das Wort oi nicht im Jiddischen erfunden wurde, sondern aus dem Hebräischen kommt. Oili, ki nidmeti, ki ish temise fatayim anochi. Irgendwie geht es ihm jetzt schlecht. Er fühlt sich nidma, denn er ist ein Mann von unreinen Lippen. Und er ist innerhalb eines Volkes von unreinen Lippen. Und jetzt ist er aber da und sieht den Thron Gottes und die Herrlichkeit des Königs der Welt. Und das widerspricht sich anscheinend irgendwie. Über das Wort Nidmeti, das ich hier nicht übersetzt habe, gibt es verschiedene Übersetzungen, die alle interessant sind. Die häufigeren oder die Übersetzungen, die ich als erstes kannte, sagen wir so, er fühlt sich irgendwie zerstört, ruiniert. Weil er als kleiner Mensch das da jetzt nicht schafft, diese Heiligkeit zu sehen. Es gibt auch die Möglichkeit, an Stillsein zu denken. Das ist auch eine Übersetzung oder eine Erklärung, die manche Kommentare vorschlagen. Ich habe gesehen in einem Schiur von Herr Raff Lichtenstein einen anderen Ansatz, nämlich es von Dimion oder Dmut als Vorstellung präsentieren. Für mich war das so auf den ersten Blick ein bisschen, weil ich nicht gewohnt war. Ja. Mit dem bin ich sozusagen nicht aufgewachsen. Ja, Je genauer ich mir es angeschaut habe, umso überzeugender ist es für mich eigentlich geworden. Dann meint es nicht, dass er sagt, oi wei, ich werde jetzt irgendwie zerstört oder ich bin dran zu sterben, weil ich unreiner Mensch die Heiligkeit Gottes gesehen habe, sondern dann stellt er die Frage, kann er einer sein, der eine Vision, eine Dimion, eine Vorstellung hat, als Prophet? Ist seine Prophezeiung denn was wert, wenn Gott so kadosch ist und er als Prophet trotzdem aus allem ein Mensch ist? In jedem Fall setzt er fort mit, also er ist auch innerhalb eines Volkes von unreinen Lippen und er spricht an, dass er ja auch, spricht er das hier an, dass er ja auch sündig wäre. Wobei, ich meine, ich stelle mir die Sünden von einem Propheten Jesaja jetzt nicht so dramatisch vor, aber was er halt anspricht, ist schon, er verwendet irgendwo das Wort Chote, dass er halt auch einer ist, der seine Fehler hat, weil er auch ein Mensch ist, auch wenn Halevei wahrscheinlich sehr viele froh wären, wenn sie auf dem Niveau ihre Fehler hätten, aber trotzdem, er ist ein Mensch und spürt also offensichtlich diese Distanz zwischen der Heiligkeit Gottes, der Erhabenheit Gottes, sage ich jetzt einmal. Lassen wir mal die Frage, was Kadosh genau heißt, der Erhabenheit Gottes und sich. Und das lässt sich aber Gott sei Dank lösen. Kommt so ein Engel, da stehen ja so viele Engel herum in dieser Szene, und jetzt kommt so ein Seraph, ein Engel, der fliegt zu ihm. Wir haben ja gesagt, die Engel haben immerhin zwei Flügel, die sie auch zum Fliegen verwenden. Und hat eine Kohle, oder also das ist so ein, jetzt war es wahrscheinlich eher so ein Holzscheit, eine Holzkohle, aber jedenfalls glüht das Ding. Das hat er mit den Zangen von dem Altar genommen. Also das ist etwas, das kommt aus mittendrin vom Altar. Und damit berührt er den Mund des Jesaja. Und jetzt sind die Lippen gereinigt. Offensichtlich mit ziemlich intensivem Feuer, das so direkt vom Altar gekommen ist. Und sie hat gehört, Jesaja, wie Gott fragt, na, wem soll man denn schicken? Und Jesaja meldet sich und sagt, lieber Gott, schicke mich. Das ist die Stelle, wo man davon ausgeht, das ist sozusagen die Einweihungsszene des Propheten Jesaja. Das ist seine Antrittsprophezeiung als Prophet. Daher wird das wohl chronologisch der Anfang sein. Und offensichtlich, sobald er aufzeigt und sich meldet, wird er auch brav genommen und kriegt sofort einen Auftrag, kriegt gleich seinen Job. Er soll zu dem Volk sagen, oh, jetzt kommen keine angenehmen Sachen, was soll er zu dem Volk sagen? Die Hörer, es ist übrigens ganz spannend, wenn wir das jetzt im Lichte des Schiurs anschauen, den wir gerade gehört haben. Wir sprechen uns übrigens nie ab, aber es passt immer wieder zusammen. in Vers 9, ich bin in Vers 9. Wömer lech ve amartel am haze shim u shamoa ve altavino urura o ve altidu. Ihr hört ja ganz gewiss, aber ihr versteht nicht. Und ihr seht, aber ihr wisst nicht. Wir haben gerade davon gesprochen, jemand kann hören und das geht so bei einem Ohr rein und beim anderen Ohr raus. Oder jemand kann hören und die Begeisterung hält sich kurzfristig nur. Und das ist genau das, was hier angesprochen wird. Ihr hört schon, aber ihr wollt das nicht wahrhaben. Es geht nicht rein, ihr versteht es nicht. Es geht nicht rein ins Herzen, ihr schafft keine Beziehung mit dem, was ihr hört. Ihr macht es nicht zu etwas, das ihr nachher wisst. Ladaat als Wissen ist ja, es gibt ja viele hebräische Wörter, die irgendwas mit Wissen zu tun haben. Chochma, die Weisheit, oder ist eigentlich die Gelehrsamkeit. Und Daat kann man interpretieren als ein Wissen, das auch eine Beziehung hat. Der Herr auch Deah, Daat oder Yada für sexuelle Beziehung, wenn es in Parashat Bereshit heißt, Adam Yada et Chava, der Mensch erkannte seine Frau, da sehen wir das sehr stark, dass das eine Beziehung schafft. Also wenn ich etwas weiß im Sinne von Yada, dann ist das ein Wissen, das ans Herz gewachsen ist. Und genau das fehlt hier. Die Leute hören zwar irgendwie oberflächlich, aber sie kapieren es nicht. Und dann kommt ein Tadel, dass sie ihr Fett sind, ihre Herzen fett gemacht haben, ihre Ohren verschlossen, hart gemacht haben, ihre Augen versiegelt haben und sie sollten also jetzt einmal alle verstehen, es wird irgendetwas passiert, dass sie mit den Ohren wieder hören werden und mit dem Herzen verstehen werden, so dass sie auch wieder umkehren und geheilt werden. Was schaf wäre Falo. Yavin, wer schaf, wer rafalo, am Ende von Vers 11, ja, am Ende von Vers 10 bin ich angekommen. Yavin, wer schaf, wer rafalo, also das Ziel ist, die Menschen sollen wieder mit dem Herzen verstehen und sie sollen Umkehr machen und dann auch geheilt sein von dem Zustand, in dem sie jetzt, das ist offensichtlich auch kein gesunder Zustand, in dem sie jetzt sind. Jesaja hat dann eine Frage. Ad matai. Wörtlich heißt das bis wann. Eigentlich ist Matthäi eher mal chronologisch. Aber wir werden gleich sehen, dass es nicht chronologisch hier nur gemeint ist, sicher auch, sondern auch, wie weit wird das gehen. Nämlich, es wird so weit gehen, bis ziemlich viel zerstört ist, bis der Erdboden verwüstet ist, bis Mensch aus dem Land, oder aus dem Land steht nicht explizit, aber bis Mensch weit gemacht wurde, weit entfernt wurde. Und viel wird sein, das Verlassen inmitten des Landes. Es ist ein interessantes Bild, weil es steht ja nicht, ihr werdet rausgeworfen aus dem Land. Jesaja spricht ja eher zu Jehuda, die noch nicht rausgeworfen werden. Die 10 Stämme werden sehr bald rausgeworfen, Jehuda noch nicht. Aber bevor es wirklich zu dem eigentlichen Exil, das wir Exil nennen, kommen, passieren ja schon diese Dinge mit Fremdherrschaft und Kriegen, diese riesige Belagerung Sancherivs, der Jerusalem knapp nicht eingenommen hat, aber rundherum alles zerstört hat. Und für mich klingt das ein bisschen hier so, wie es wird viel verlassen geben inmitten des Landes wie Binnenflüchtlinge, die also sehr wohl vor Krieg fliehen und irgendwo da den Boden verlassen, wo sie eigentlich wären, auch wenn das jetzt nicht heißt, ihr werdet aus dem Land rausgeworfen. Und dann heißt es, es wird noch kommen Assyria, irgendwas mit 10, und dann wird es eine Umkehr geben. Eine Möglichkeit, da gibt es verschiedene Interpretationen, aber eine Möglichkeit ist dieses Assyriat, diese Zehnereinheit als die 10 Könige zu verstehen, die Jehuda noch haben wird, während das Nordreich schon nicht mehr da ist. Also 10 Könige schafft es ja noch, dann wird das Ganze irgendwie den Bach runtergehen und dann erst wird es eine Umkehr geben und dann wird es aber auch möglich sein, wieder neu anzufangen, nachdem alles zerstört wurde, zu wachsen und zu blühen. Ka'ila v'cha'alon asher v'shalechet matzevet bam sera kodesh matzveta. Es gibt hier einen Vergleich, das Volk wird sein wie ein Baum namens Elah und ein Alon. Alon ist eine Eiche, das ist, da herrscht ziemliche Einigkeit. Elah ist in einem modernen hebräischen Wörterbuch ein Pistazienbaum. Mhm. Die Artschool-Übersetzung, die ich hier habe, übersetzt mit Ulme. Kann mir vorstellen, dass es verschiedene Ideen gibt, was der biblische Begriff ist. Ich habe Wikipedia befragt nach Pistazienbäumen und bin drauf gekommen, dass es Pistazienbäume gibt, die Laub abwerfen und solche, die nicht Laub abwerfen. Vielleicht ist das der Grund, warum Artscroll lieber einen anderen Weg geht. Nämlich, es ist ja ganz sicher gemeint Laubbäume, die ihr Laub verlieren. Weil das ist das Maschall, das ist das Gleichnis hier, dass der Laubbaum verliert sein Laub und schaut dann kahl aus, als wäre da nichts mehr. Der schaut ziemlich tot aus, wenn er im Winter nackert ist. Aber kommt dann wieder. Also das ist das Bild, so wie ihr werdet zwar zerstört, weil es wird so ausschauen, als werdet ihr zerstört sein völlig, so wie der Baum, der seine Blätter abfallen hat lassen, aber das kann wieder nachwachsen. Die Sephardim beenden hier die Haftarah. Das ist ein relativ tröstlicher Satz. Wir haben ja immer gesagt, Haftarot enden nicht an einer unangenehmen Stelle. Und das ist ein relativ tröstlicher Satz, da kann wieder was nachwachsen, auch wenn die Botschaft nicht freundlich war. Und die Sephardim enden hier. Die Ashkenazim sind hier noch nicht zufrieden und lesen noch weiter. Das nächste Absatzal ist eigentlich ein neues Absatzal. In den Tagen von Achaz, dem Sohn von Jotam, dem Sohn von Uziahu, wir sind ja eindeutig ein kleines bisschen später, in einer neuen Situation, passiert etwas. Was passiert? Der König des Nordreiches, der packelt mit Aram. Und das ist ganz gefährlich, weil er selber, das Nordreich alleine, wäre nicht so mächtig. Aber Aram ist ein mächtiges Reich, oder könnte zumindest sein. Wird nicht mehr lang der Fall sein, wenn wir im Jesaja weiterlesen, aber das wissen die Leute zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also, das schaut jetzt ganz gefährlich aus. Und man ist in Jehuda völlig in Angst und Panik. Wie? Da gibt es übrigens auch das Gleichnis von wie die Blätter, die im Wind flattern. Also wir haben wieder die Blätter des Baumes als das Gleichnis, so wie vorher die Blätter abgefallen sind, das ist ein Zeichen von Zerstörung. So flattern jetzt die Blätter im Wind, die sich fürchten. An der Stelle kann man eine Haftarah nicht beenden. An der Stelle, wir haben noch die Textstelle, dass Gott ausrichten lässt, sie sollen sich hier nicht fürchten. Aber sie sollen sich nicht fürchten davor, dass der kommt und sein Bündnis mit Aram macht und dass das so gefährlich ist. Das ist kein Satz, mit dem wir eine Haftarah beenden können. Jetzt müssen wir einen Trick machen, wir müssen springen, weil würden wir jetzt weiterlesen, hätten wir wahrscheinlich auch keinen idealen Schlusssatz. Also springen wir, darum habe ich einen ganzen Tanach mir genommen, aber einen, wo es angezeichnet ist. Die Haftarah geht weiter bei 9,5. Wir haben jetzt einen Haufen übersprungen. Also dort, wo wir aufgehört haben, dort lässt Gott dann ausrichten, sie sollen sich nicht fürchten, weil diese Allianz wird nicht erfolgreich sein, Gott wird das nicht stattfinden lassen. Aber jetzt springen wir ganz woanders hin. Bei 9,5 sind wir übrigens mitten in einem Absatz. Und hier kommt eigentlich ein anderes Thema, nämlich hier kommt, dass es nicht nur der Krieg kurzfristig abgewehrt werden kann, sondern hier kommt, dass überhaupt Mashiach kommen kann. Also wir denken ein Stück weiter. Ki yelet yulad lanu ben nitan lanu vathi hamisra al shichmo vayikra shemo pele yoetz el gibor avi atzar shalom. Ein Kind wurde uns geboren. Also es ist natürlich ein, es muss ein absolut gefundenes Fressen gewesen sein für frühe Christen, dieser Satz. Mhm. Ja. Ein Sohn wurde uns geboren. Ja. Ich glaube, diese Stelle konnte sehr viel verwendet werden. Wurde auch ganz sicher verwendet, ganz ohne Zweifel. Ja. Aber es steht hier kein spezifischer Name, bitte, für das Kind.
Ja. Bella Joette und so weiter.
Ja, genau. Und man kann es übrigens auch so sehen, dass innerhalb der Könige von Judäa ein Nachwuchs geboren wurde. Hiskiahu, zum Beispiel kann man das auf den Hiskiahu geben, dass wir wissen schon, ein Nachfolger ist da und dieser Nachfolger sollte das Potenzial haben, Maschiach zu werden. Wir wissen, es ist noch nicht ganz gelungen, aber hätte ja sein können, dass es gelingt. Das ist das, was hier angesprochen wird. Er wird bekommen, also dieser potenziell, zunächst einmal dieses Kind, das geboren wird, wird eines Tages haben die Herrschaft, Hamisra, auf seinen Schultern. Und sein Name wird genannt Pele Juetz. Das ist natürlich ein symbolischer Name, also das hilft uns jetzt relativ wenig weiter, wer das konkret in den Geschichtsbüchern gewesen wäre. Er ist ein Elgebor, ein mächtiger Krieger, wie Absar Shalom, und er ist aber auch eigentlich der Vater oder einer, der bringt, der wird ein Fürst des Friedens. Also er wird Macht haben, er wird in Frieden diese Macht haben. Es ist mindestens eine Person anwesend, die ein Buch kennt namens Pele Juetz. Ich könnte mir vorstellen, dass mehr als eine Person anwesend ist, die ein Buch kennt namens Pele Juetz. Also die, die das Buch kennen, wissen jetzt, woher der Name genommen wurde. Was heißt das? Pele, ein Wunder, und Juetz, ein Ratgeber. Also ein wundervoller Ratgeber. Also das Buch Pele Juetz von einem sephardischen Rabbiner am Balkan im 19. Jahrhundert.
Ja, genau.
Eliezer Papo ist der.
Grab von dem ist.
Bitte?
Blestrade, heiße
Stadt.
Blestrade.
Das musst du mir mal sagen. Jedenfalls, ursprünglich war diese Familie so ungefähr aus Sarajevo. Mhm. Ein Wiener Rabbiner Papo, der in der Zirkusgasse um Ende des 19. Jahrhunderts Rabbiner war, war aus der gleichen Sprache. Und am Balkan, in der Gegend rund um die Gemeinde von Sarajevo oder in der Gemeinde von Sarajevo, in der sephardischen Gemeinde, hat ein Eliezer Papo so ein moralethisches Musterbuch geschrieben, namens Pele Juetz, wo gescheite Dinge drinnen stehen, so Sachen, wie man ein guter Mensch ist. Mhm. So eines dieser Bücher, wo das drinnen steht, wo man sich beim Lesen denkt, alles klar, aber man sollte sich einfach mal dran halten. Und er hat das genannt Pele Juetz, einen wundervollen Ratgeber. Also hier ist das, habe ich auf Maschiach bezeichnet. Ein wundervoller Ratgeber wird da sein. Und, also wir haben gesagt, er wird sein ein Fürst des Friedens. Hamisra Vela Shalom Enketz, seiner Herrschaft und dem Frieden wird kein Ende sein, das ist sehr angenehm, also nicht nur ein kurzfristiger Frieden, der instabil ist, sondern ein Frieden ohne Ende. Al-Kise David, auf dem Thron Davids, spätestens jetzt ist klar, dass wir von Maschiach reden und nicht von irgendwem. Ve'al-Mamlachto le'hachin ota ul-sa'ada be'mishpat u'vitzdaka mi'ada ve'ad olam. Wir haben hier zwei sehr wichtige Schlüsselwörter, die immer wieder vorkommen in den Prophetenbüchern, wenn es darum geht, was eigentlich die wirklich wichtigen Werte ausmachen. Das ist immer Mishpat und Tzedaka. Also sowohl Gerechtigkeit als auch Wohltätigkeit. Eins allein reicht nicht. Die stehen immer wieder zusammen. Das ist diese berühmte Stelle auch bei Malachi, was will denn Gott von dir, zu gehen in Zedaka und Mishpat, ja? Die kommen immer wieder zusammen. Man braucht einmal die Gerechtigkeit, es gibt Regeln, an die muss man sich halten, es gibt Gesetze, an die muss man sich halten, das ist Mishpat. Aber wenn ich nur nacktes Mishpat habe, dann kann es auch sein, dass es mal für Leute so rauskommt, dass jemand sich nicht wohlfühlt damit, auch wenn es nach den Gesetzen alles abgehandelt wurde. Und dann braucht man auch die Zedaka, die Wohltätigkeit. Das ist ganz typisch, dass das hier wieder die beiden zusammenkommen. Kinat Hashem Tzevaot Ta'azizot, einer, der ein Eifernder ist für Hashem Tzevaot, der wird dies machen. Das ist der Maschiach. Also die aschkenasische Version der Haftara hat hier den Bogen gespannt von der kurzfristigen Bedrohung zu, wenn ihr das jetzt alles richtig macht, dann könnt ihr richtig in der Lösung der Endzeit ankommen. Die sephardische Version ist da insofern bescheidener, als sie mehr im historischen Teil verankert ist. wir wollten uns noch ein paar Dinge ein bisschen anschauen. Es gibt eine berühmte Gemara in Jevamot. Das ist ein Traktat, der sonst nicht zu den leichtesten Traktaten gehört. Und ich habe ihn übrigens sonst nicht gelernt, aber diese Stelle wird relativ gerne zitiert, wo eine Frage aufgeworfen wird zu der Vision, die Jesaja am Anfang hat, wo er sagt, ich habe gesehen, Hashem sitzend auf dem Thron. Das ist normalerweise nicht das, was Menschen machen. Lassen wir jetzt mal den Jeskel weg, weil der ist noch lange nicht da. Der lebt erst viel später. Also den können wir jetzt nicht als Vergleich heranziehen. Ja? In der Gemara wird erzählt, dass der böse König Menasche, der den Jesaja nicht mochte, weil Jesaja hat lauter Sachen gesagt, die dem König Menasche nicht gefallen haben, dass der den Jesaja versucht hat, aufs Glatteis zu führen mit einer Fangfrage, indem er gesagt hat, Mosche hat gesagt, der Mensch kann Gott nicht sehen und leben. Und du stellst dich hin und behauptest, ich habe Gott da herumsitzen gesehen auf dem Sessel. Also offensichtlich redest du was Falsches, du bist der falsche Prophet, ich kann dich hinrichten. Das ist das, was der böse König wollte. Jesaja hat das durchschaut und hat dem Menasche gar keine gescheite Antwort gegeben, sondern versucht zu entfliehen, was übrigens nicht ganz gelungen ist, nur halb. Aber die Gemara stellt dann die Frage, okay, der Menasche war zwar böse, der wollte ihn eine Fangfrage stellen, aber die Frage an sich ist eigentlich ganz gut. Das ist übrigens ein interessanter Gedanke, dass manchmal Menschen, deren Fragen keine ehrliche Absicht haben, ja trotzdem eine Frage aufwerfen können, wo man sich denkt, die Frage ist eigentlich nicht schlecht, auch wenn der das aus einem unlauteren Motiv bringt, aber was mache ich wirklich? Und die Antwort ist eine sehr, sehr einfache Antwort. Nämlich, dass außer Mosche hat niemand so klar gesehen, der Jesaja auch nicht, denn alle Propheten, die normale Propheten sozusagen waren, außer Mosche, haben ihre Visionen gehabt durch einen Spiegel oder ein Objektiv, je nachdem wie wir es übersetzen, das trüb war. Und nur Mosche hat gesehen durch ein Objektiv, das klar war. Also Jesaja sagt zwar, ich habe eine Erscheinung gehabt, wo ich den Thron Gottes gesehen habe, aber irgendwie war das natürlich verschwommen. Ich habe mir die Mühe gemacht, beim Steinsalz nachzuschauen, weil der ist immer ganz gut mit diesen Fremdwörtern, weil dieses Objektiv oder den Spiegel, den ich gerade genannt habe, das wird in der Gemara bezeichnet als eine Aspaklaria. Das ist ja offensichtlich ein griechisches Fremdwort. Es könnte maximal Latein sein. Ja. Und Steinsalz hat hier zwei Erklärungen gebracht. Es kann entweder vom lateinischen Speculum kommen, was ein Spiegel ist, oder es kann vom griechischen Speklarion kommen, was auch sowas wie ein Spiegel wäre, oder eventuell eben so ein Glasobjektiv, sowas hatte man schon. Und da ist ganz schön aufgezeichnet. Das ist bitte ein antiker Spiegel. Natürlich ist er rostig und war damals glatt und poliert, aber ein poliertes Metall, das war ein anderer Spiegel. Wir kennen das übrigens am Schluss vom Buch Schmott. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Pekoté oder Mayakel ist, weil die werden immer zusammengelesen, wenn die Frauen die Spiegel bringen aus Bronze, mit denen dann der Altar gemacht ist. Wenn wir uns eine moderne Spiegelvorstellung gelingt das nicht, sondern das war einfach poliertes Metall, das geglänzt hat und das hat ein bisschen gespiegelt. Na, das sehe ich jetzt super. Und das andere, das ist sehr interessant, das ist ein antikes Glasobjektiv. Man hatte sowas immerhin schon, aber man sieht natürlich schon, dass das recht ein trübes Glas war. Also das ist bei weitem noch nicht das, was dann Galilei für seine Fernrohre hatte. Da war sicher einiges sehr verschwommen und unscharf, ein Vergrößerungsglas gewesen, sehr verschwommen und unscharf. Also der Talmud ist klar, dass Jesaja hier nur ein bisschen verschwommen und unscharf gesehen hat. Damit ist die Frage gelöst, dieses Widerspruchs, dass Mosche gesagt hat, niemand kann Gott wirklich sehen. Stimmt, hat er eh nicht. Ich würde diesen Gedanken, dass die Vision auch eine gewisse Unschärfe hat, aber noch für etwas verwenden, wenn wir uns überlegen, worum es hier eigentlich geht. Weil wir haben hier als Thema eine Spannung, sowohl in Matan Torah, das in der Parasha war, als auch hier. Gott ist so erhaben, dass der Mensch so klein ist und da gar nichts zu vermelden hat. Wir haben auch diese Reaktion von Jesaja, oi, was kann ich denn überhaupt machen? Und andererseits haben wir eine Beziehung mit Gott. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Wort Kadosch zu verstehen. Eine Möglichkeit ist, Kadosch zu verstehen, als Gott ist heilig, im Sinn von er ist einfach nicht von dieser Welt. Und transzendent, ganz genau. Ich habe gelesen, dass Rav Soloveitschik diesen Satz hat geklingelt, ja. Kadosch, 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 übersetzt hat mit transzendent, transzendent, transzendent. Was heißt dieses dreimal Kadosch? Gott ist dermaßen transzendent, dass wir das gar nicht wahrnehmen können. Wenn Gott aber so transzendent ist, ja, was mache ich dann? Dann hat man ja die Gefahr, in eine Philosophie hineinzukommen, die ganz, ganz unjüdisch wäre. Gott ist so transzendent, dass wir keine Verbindung zu ihm haben. Das gibt es in Philosophien sehr wohl. Der kümmert sich ja gar nicht, weil der ist ja weiß Gott wo. Und in dem Fall ganz wörtlich. Ja. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, Kadosch zu verstehen, als eine Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Wenn wir uns ein bisschen umschauen im Tanach, kommt nämlich sehr oft, wahrscheinlich sogar ziemlich durchgehend, aber ich habe es nicht so genau jetzt nachgeprüft, der Begriff Kadosch vor, wenn es eigentlich um Beziehungen geht. Hashem ist immer wieder Kadosch Israel, der Heilige Israels. Es ist relativ unüblich, dass von Gott als heilig die Rede ist, wenn die Menschen gar nicht in der Nähe sind. Also Kedusha ist eigentlich, dass der Mensch eine Beziehung hat, der jüdische Mensch vor allem, eine Beziehung hat zu Gott. Und natürlich heißt das, dass man sich oft von sehr, sehr vielen Dingen, die weltlich sind, auch absondern muss. In dem Sinn stimmt das ja auch, dass Kadosch auch heißt, dass man sich von dieser Welt manchmal ein bisschen fernhält von gewissen Erscheinungen und auch in sich selbst von dem eigenen Yetzirah und so weiter fernhält. In dem Sinn ist das Ferne, das Abgesonderte hier auch ein bisschen im Bild drinnen. Und das, was wir hier haben, ist im Grunde eine Spannung, die auch nicht ganz auflösbar ist, die auch bei Matan Torah nicht ganz auflösbar ist. Und hier auch, dass das Unmögliche passiert. Bei Matan Torah ist das Unmögliche passiert, dass Gott sich auf dem Berg Sinai offenbart hat. Der Berg hat gewackelt und geraucht und es irgendwie überlebt und es versteht kein Mensch, wie das eigentlich möglich war. Und hier passiert auch etwas, das eigentlich nicht logisch ist, von einer einfach gestrickten Logik, dass es überhaupt möglich ist. Jesaja sagt, um Gottes Willen, ich bin ein Mensch, ich kann das gar nicht, da großartig prophezeien, weil Gott ist viel zu weit entfernt. Naja, das lässt sich lösen. Interessant ist, glaube ich, in der Szene mit den Kohlen, wo der Engel den Mund des Jesaja reinigt, das kommt von der göttlichen Seite. Mhm. Der Jesaja selbst ist nicht dazu in der Lage, das vollständig alleine zu machen. Selbstverständlich muss Jesaja ein Mensch gewesen sein, der überhaupt einmal aus eigener Kraft so weit sich entwickelt hat, dass er fähig war, Prophezeiung zu erlangen. Aber es kommt dann der Punkt, wo er dasteht und feststellt, ich bin immer noch ein Mensch. Trotz allem, ja, er ist so weit gekommen, dass er diese Vision hat, wie Gott auf dem Thron sitzt, aber er kann sich ändern, dass er immer noch ein Mensch ist. Und da kann nur das Göttliche eingreifen. Das können nicht wir, sondern das muss Gott machen, dass da der Engel von dem Altar kommt. Der Altar ist aber auch, und darum habe ich das Ende der Parasha vorhin eingeworfen, der Altar ist aber auch genau der Punkt, wo die Beziehung zwischen den Menschen und Gott stattfindet. Mhm. Der Altar ist nicht transzendent. Der Altar steht ganz konkret, warum? Und das ist das, was Menschen machen, nach gewissen Regeln. Achtung, das ist wichtig. Aber der Altar ist genau der Punkt, wo man sich trifft. Und genau von dort nimmt der Engel diese Kohlen. Und dann haben wir die Situation, dass sobald Jesaja aufgezeigt hat, und gesagt hat, ich bin bereit, kriegt er ja seinen ersten Job, eine Prophezeiung dem Volk zu vermitteln. Und da geht es jetzt sehr, sehr handfest richtig zu. Da ist davon die Rede, was passieren wird im Land mit den Menschen. Da ist die Rede von Krieg. Da ist die Rede davon, dass die überleben. Da geht es auf einmal sehr, sehr weltlich zu. Also wir haben hier genau diese Begegnung zwischen dem Göttlichen und einer ganz handfesten weltlichen Situation, dass da Menschen mitten in Problemen, Konflikten, Kriegen stecken. Und was ist die, ich will nicht sagen Lösung, weil wie gesagt, das hat eine gewisse Spannung, die man jetzt nicht einfach so auflösen kann, sondern was ist die Aufgabe, die die Menschen haben? Die Menschen sollen aufpassen, auf das Richtige zu hören, Sie sollen aufpassen, ihre Chuva zu machen, auf das Richtige zu hören. Und wenn wir also das inkludieren, was wir übersprungen haben im Text, weil es nur eine Haftara ist, wenn die Menschen ihre richtigen Wege gehen, dann kommt man an den Punkt an, wo die messianische Zeit stattfindet, die durchaus weltlich ist. Also da ist auch die Rede von Herrschaft in dieser Welt, von Gerechtigkeit und Recht. Das sind durchaus Begriffe, die in dieser Welt umzusetzen ist. Aber das bringt dann den Frieden, wenn man es richtig macht. Und ich glaube, hier ist auch ein Punkt, dass hier angesprochen ist, wir können uns nicht einfach selber ausdenken, wie es uns gerade passt, wie wir Heiligkeit, wie wir die Beziehung mit Gott gestalten, sondern dafür gibt es die Regeln der Tora. Mhm. Und da gibt es dann zum Beispiel die Regeln, wie wir es am Ende der Parasha gesehen haben, du musst einen Altar so und so bauen, der Altar hat gewisse Steine, die Steine dürfen nicht behauen sein und das sind Dinge, an die haben wir uns gefälligst zu halten. Mhm. Also die Spielregeln, die kommen vom lieben Gott, so, und wenn wir diese Spielregeln nicht einhalten, dann funktioniert jetzt nicht.
Was ein hast Beispiel du für die Nicht-Einhaltung von Spielregeln ist ja dieser Uziyahu.
Ja, ganz richtig, genau. Mit dem wollte ich, danke, sehr gut.
In den Tempel hineingehen.
Ganz genau, ganz genau. Mit dem wollte ich jetzt, richtig, richtig.
Und nicht die Erlaubnis hat.
Genau, mit dem wollte ich jetzt enden.
Was passiert? Zur Rat.
Ganz genau, ganz genau. Mit dem wollte ich jetzt enden.
Entfernt. Abgesondert.
Richtig, richtig.
Also bis an sein Lebensende ist er abgesondert. Ich meine, hier der Tod von dem König Uziyahu kann ja auch sein, der Zeitpunkt, wird, an dem man diese Zorat bekommt, genau, und wird auch abgesondert wird.
Wo er dann, ich glaube, wir müssen es kurz erklären, weil nicht alle wissen das jetzt wahrscheinlich gut genug. Es steht hier der Tod des Königs Uziyahu, aber eine sehr verbreitete Erklärung an dieser Stelle ist, dass das nicht war, dass Uziyahu gestorben ist, sondern wir kennen den König Uziyahu von einer berühmten Geschichte in den Königsbüchern, dass er sich eingebildet hat, er kann gewisse Tätigkeiten im Beit HaMikdash machen, das Räucherwerk am goldenen Altar bringen, das nur ein Kohen tun dürfte. So ähnlich, ja. Und er hat halt nicht übersehen, dass es eine Rollenaufteilung gibt. Uziyahu wird als guter König bis dahin gesehen. Es scheint ihm einfach ein bisschen was zu Kopf gestiegen zu sein.
Ja,
was übrigens auch sehr interessant ist. Die Leute sind nicht von vornherein schlecht, sondern er hat viel Gutes gemacht und irgendwann steigt ihm das zu Kopf. Er könnte ja auch das Räucherwerk bringen. Er ist kein Kohen, er ist nicht auch der König, aber er ist kein Kohen. Und in dem Moment, wo er es macht, und er wird sogar gewarnt vorher, das darf er nicht, in dem Moment, wo er es macht, gibt ihm Gott zur Strafe Zaraat für lebenslänglich. Mhm. Und natürlich muss er dann das König abdanken, der ist nicht mehr amtsfähig. Und ich glaube schon, dass hier diese Datierung nicht einfach nur eine Datierung ist, weil wenn es darum ginge, dass wir jetzt einfach wissen, in welchem Jahr das stattgefunden hat, kann man es auch anders ausdrücken, sondern dieses Verschlüsselte im Jahr des Todes des Königs Uziyahu, und eigentlich war es nicht sein Tod, das hat ja einen Grund, warum das gerade so dasteht. Und ich glaube schon, dass es da genau um das geht, dass der Uziyahu dachte, er kann sich die Spielregeln für den Beit HaMikdash so einrichten, wie er glaubt, dass es richtig ist. Und genau in dem Jahr, wo das dem Uziyahu passiert ist, kommt Jesaja, hat diese Vision und erzählt uns was darüber, wie man Kedusha richtig macht.
Ja, ich meine, Matan Torah hatte den Zweck, die Kreation von Goy Kadosh.
Mhm. Ja.
Und Goy Kadosh wird man ja nur, wenn man sich an die Spielregeln hält.
Ganz genau.
An die Torah.
Ganz genau.
Und was noch interessant ist, also diese paradoxe Situation von dieser Vision von, vom Yeshayahu, dass er einerseits Gott so exaltiert und so weit weg und so entfernt sind, aber die Füße von dem Thron gehen in den Tempel hinein.
Ja, da gibt es eine Verbindung.
Das heißt,
ja,
also einerseits weit weg und exaltiert, aber andererseits mitten hier.
Mhm. Genau. Also wir haben sehr wohl den Tempel, wo die Füße des Thrones auf dem Tempel sind, und wir haben ja auch den Altar, wo der Engel die Kohlen hernimmt. Und das ist genau der Punkt, wo sich Am Israel und Gott treffen sollen. Genau dort ist das.
Ja. Ja. Also das ist eine schöne Geschichte. Ich meine, man kann nur erwähnen, dass die Aseret HaDibrot auch gelesen werden natürlich zu Shavuot. Mhm. Und dass die Haftara von Shavuot ist Jesuskind.
Ja, genau.